Also die Natur und die Ökosysteme schaffen halt überhaupt erst die Grundlagen für unsere Gesundheit und für unser Leben und für unser Überleben. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen.
Herzlich willkommen zur zweiten Episode der zweiten Staffel von Zukunft gestalten, dem Podcast über Planetary Health mit mir, Hannah.
Und mit mir, Marisha von Klug, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. In der ersten Staffel haben wir ja viel über die Zusammenhänge der Erderhitzung, also der Klimakrise und unserer Gesundheit gesprochen. Und in den nächsten Folgen wollen wir den Blick nochmal auf die anderen planetaren Belastungsgrenzen werfen, insbesondere auf die Biodiversität.
Und genau darum geht es heute in unserem ersten Gespräch mit Kim Grützmacher über Biodiversität und Gesundheit. Und danach sprechen wir mit Oskar Masterlerz noch über Auswirkungen von anderen planetaren Belastungsgrenzen auf unsere Gesundheit. Aber erstmal zu dir, Kim. Du bist Wildtierärztin und beschäftigst dich in dem Zusammenhang mit Biodiversität. Hallo Kim, schön, dass du da bist.
Hallo Hanna, hallo Marisha, schön, dass ich hier sein darf.
Wir wollen dich erstmal fragen, wie kamst du überhaupt zum Thema?
Ja, das erzähle ich euch sehr, sehr gerne. Und zwar am besten fange ich da an vor ja mittlerweile schon über 20 Jahren. Damals durfte ich nach der Schule auf einem Walforschungsschiff im Indischen Ozean mitarbeiten. Dort war ich insgesamt für ein Jahr und das hat mich wahnsinnig beeindruckt und wahnsinnig inspiriert und auch meinen weiteren Werdegang total geprägt. Also wir haben damals auf einem Zweimaster-Segelschiff, also relativ kleines Schiff mit so einer Crew, die war immer ungefähr 10 bis 12 Personen, haben wir auf diesem Schiff gelebt und gearbeitet. Und das Schiff ist 5 Jahre insgesamt um die Welt gefahren und hat die Belastung der Weltmeere mit Umweltgiften untersucht. Und das war in vielerlei Hinsicht sehr spannend. Also zum einen war es natürlich so, dass wir vor Ort einfach sehr auch den Bedingungen ausgesetzt waren, also auch dem Wetter. Also wenn man halt auf so einem kleinen Schiff lebt, dann ist das ganz anders spürbar, die Gewalt der Natur. Also wenn wir zum Beispiel in Zyklone kamen und dann hat das innerhalb von Sekunden das Schiff auf die Seite gelegt, dann spürt man auf einmal, wie klein und verletzlich man halt auch als Mensch wirklich ist. Also das hat mir damals schon direkt die Illusion geraubt, die wir uns ja gerne machen als Menschen, der Unverwundbarkeit und eben auch dieser eben so was ganz Besonderes zu sein. Also da komme ich gerne später auch nochmal drauf. Also wir sind besonders, aber vielleicht nicht, vielleicht anders, als wir das häufig denken als Art, auch als Tierart. Aber da ist mir das halt sehr deutlich geworden, die eigene Verwundbarkeit. Und dann war es natürlich, also haben wir auch viele der Belastungsgrenzen oder der planetaren Belastungsgrenzen auch sehr hautnah miterlebt. Also wir haben uns ja mit Verschmutzung beschäftigt. Das heißt, wir haben uns vor allem angeguckt, welche menschgemachten Schadstoffe sich eben ansammeln in der Umwelt und wie die aber dann auch wieder quasi zum Menschen zurückkommen. Also wir haben uns insbesondere angeguckt, wie sich diese Schadstoffe in Walen ansammeln. Wale werden ja zum Teil bis heute noch gejagt und auch konsumiert. Uns ging es natürlich zum einen darum, aufzuzeigen, dass das vielleicht aus gesundheitlichen Gründen keine so gute Idee ist, Wale auch zu essen, weil gerade sich in Walen, und wir haben damals Pottwale untersucht, als größte Zahnwale, also ganz oben in der Nahrungskette, gleich dem Menschen sozusagen, wir sind ja auch ganz oben in der Nahrungskette, gerade auch von Nahrung aus dem Meer, sammeln sich eben diese Umweltgifte dann im Fettgewebe an. Und deswegen sind Pottwale da auch so ein guter Indikator, an dem man eben auch abmessen kann, was dann eben auch passiert, wenn wir uns jetzt aus dem Meer ernähren und vor allen Dingen eben die Schadstoffe, die wir ja eben auch eintragen an verschiedenen Stellen. Also das war das eine, aber natürlich haben wir dann auch im Indischen Ozean auch viel, also damals auch schon Korallenbleiche haben wir gesehen. Wir haben gesehen, wie ganz viel Müll jetzt nicht nur sich an den Stränden ansammelt, sondern wir haben ganz oft auch auf offener See sind uns halt auch, ob jetzt Geisternetze oder sonst größere Mengen von Plastik und anderem Müll eben begegnet. Gleichzeitig waren wir natürlich aber auch absolut umgeben von dieser Schönheit der Natur und der vielen verschiedenen Lebewesen. Und ich habe einfach Phänomene sehen dürfen, die hatte ich vorher noch nie. Ich bin jetzt im Ruhrgebiet groß geworden. Das ist jetzt nicht für seine Naturschönheit bekannt. Und daher war das für mich nochmal vielleicht besonders eindrücklich. Also Zum Beispiel, wenn man so auf dem Meer unterwegs ist oder auf dem Ozean, dann hat man häufig den Eindruck, das ist eine große Wüste. Also hier passiert eigentlich gar nichts. Man sieht eigentlich nur Wasseroberfläche und sonst gar nicht so viel. Aber wenn man mal Treibgut also irgendwo sieht und das Meer ist oder das Wasser ist ruhig genug, um dann auch reinzuspringen und unterzutauchen, dann kann man unter diesem Treibgut kann man halt eine unglaubliche Vielfalt an Leben beobachten. Also da sind kleinere Lebewesen, die versuchen sich an dem Treibgut zu verstecken und dann sind da die größeren, die halt quasi die kleineren belauern und das ist dann so eine ganze Pyramide bis hin zu den großen Räubern, die dann in einigen Abstand dann eben auch darauf lauern, da eben Nahrung zu bekommen und allein das, also es hat mich so wahnsinnig fasziniert, das ist ja einfach sehr, sehr hängen geblieben und also daher, ob jetzt im Meer oder an Land, wir hatten viele Vögel und es ist jeden Tag wirklich was anderes auch begegnet, wenn wir draußen unterwegs waren, also eine unglaubliche Schönheit, die wir da beobachten durften und gleichzeitig eben aber auch die Auseinandersetzung mit der Fragilität, also der Verletzung also von uns selber eben, aber auch von eben diesen ganzen wunderschönen Netzwerken und Ökosystemen. Und das war das, was mich dann eben sehr beeinflusst hat. Gleichzeitig haben wir uns natürlich, weil wir jetzt auch ein Forschungsschiff waren, einfach viel auch mit den ganzen wissenschaftlichen Bedingungen auseinandergesetzt. Wir hatten immer GastwissenschaftlerInnen an Bord, die uns auch viel über die lokalen Bedingungen jeweils eben auch erzählt haben. Wir haben uns von Fischfang über eben die Korallenbleiche, über ja eben, wie gesagt, Walfang und Auswirkungen, ganz viele Themen, auch gerade Auswirkungen von Klima, von Ozon bis Ozeanversäuerung haben wir uns mit allem beschäftigt, weil das eben auch alles sehr, sehr nah war und daher hat mich das dazu gebracht, also zum einen wirklich zu verstehen, wie dramatisch die globalen Umweltveränderungen sind, aber mich hat auch damals eben sehr inspiriert die Tatsache, dass es eben leider viele Menschen gar nicht so sehr interessiert und dass viele Menschen nicht so sehr davon zu begeistern und zu überzeugen sind. Nun hat jetzt auch nicht jeder Mensch das Glück, auf so einem Walforschungsschiff mitzufahren und das wäre auch, glaube ich, nicht umsetzbar, da irgendwie alle mal so für so ein Jahr an Bord so eines Schiffes zu holen. Und das verstehe ich auch, dass es für viele sehr weit weg erscheint, aber es ist es eben nicht. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Also die Dramatik der globalen Umweltveränderungen sind mir damals sehr bewusst geworden, gleichzeitig aber eben auch, wie schwierig das ist, das zu vermitteln. Und daher fand ich damals unseren Ansatz, quasi über die Gesundheit zu gehen, also zu sagen, hier, ne, das, was wir vielleicht irgendwo auf die Felder ausbringen, was dann sich über Gewässer dann letztendlich im Ozean ansammelt und dann doch wieder auf unseren Tellern landet und sich dann eben auf unsere Gesundheit auswirkt, das ist der Hebel, der dann vielleicht doch eher die Menschen interessiert, nämlich die Auswirkung auf die eigene Gesundheit. Das macht es dann auf einmal eben sehr persönlich.
Du hast jetzt schon total viele spannende Sachen gesagt und auch gezeigt, wie all die verschiedenen globalen Umweltveränderungen verknüpft sind und wie die für dich da sichtbar wurden. Ich könnte jetzt an ganz vielen Punkten schon anknüpfen, aber vielleicht nochmal zu diesem letzten Punkt. Du hast die Artenvielfalt angesprochen als eine planetare Belastungsgrenze. Was passiert denn bei einem Rückgang der Artenvielfalt?
Ja, also da möchte ich vor allem an einer Stelle ansetzen und zwar an der Stelle der Artenvielfalt und vielleicht kann ich da gleich mal einfach eine Rückfrage stellen. Wenn ich euch, Marisha und Hanna, jetzt frage, also bei dem Begriff Artenvielfalt, was kommen da so für Bilder hoch? Woran denkt ihr?
Ich denke viel an Insekten. Also ich denke viel an kleine Tiere tatsächlich.
Ja, an Tiere und dann aber auch an Pflanzen und irgendwie auch, was ich da alles nicht kenne.
Jetzt nochmal eine weitere Frage. Woran denkt ihr denn, wenn ihr an biologische Vielfalt denkt?
Das ist irgendwie weniger klar. Also ich habe weniger Bilder im Kopf, aber ich denke eher an Ökosysteme als Ganze und auch an genetische Vielfalt.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Genau. Darauf wollte ich nämlich nur mal ganz kurz hinaus, weil das eben häufig auch ja synonym verwendet wird. Die Artenvielfalt ist tatsächlich ein Teil der biologischen Vielfalt und ich finde das ganz wichtig, das vielleicht dann nochmal kurz aufzuräumen. Also dann, wenn wir halt eben diese Begriffe verwenden, wovon sprechen wir, wenn wir von Artenvielfalt sprechen, wovon sprechen wir, wenn wir von Biodiversität oder biologischer Vielfalt sprechen. Und was so ein bisschen durchkam, in der Tat, also die biologische Vielfalt setzt sich eben zusammen aus im Prinzip drei Komponenten, eben der Vielfalt der Arten, der Vielfalt der Ökosysteme und der genetischen Vielfalt. Und wenn wir jetzt an die Vielfalt der Arten denken, also das sind zum Beispiel Erdkröten, Kohlmeisen, der Zweipunkt-Marienkäfer, also die westliche Honigbiene, das sind halt so Arten. Oder auch, wenn wir noch Pflanzen natürlich, nicht nur Tiere, ich bin natürlich als Tierärztin da auch sehr geprägt, aber auch als Menschen haben wir tendenziell, glaube ich, diese Tendenz, immer Tiere stärker wahrzunehmen als die Pflanzen, aber auch der Löwenzahn oder die Stieleiche oder die Sonnenblume sind natürlich wichtig. wichtige Arten. Und bei Ökosystemen, ne, also ob jetzt Wälder, zum Beispiel ein Buchenwald oder Korallenriffe oder Watt, das sind Ökosysteme oder Beispiele jetzt dann für Ökosysteme. Und die genetische Vielfalt bezieht sich dann eben auf die Vielfalt der Gene innerhalb einer Art. Und das ist natürlich unglaublich wichtig für die Anpassungsfähigkeit einer Art, ne? Gerade auch im Zusammenhang eben jetzt mit globalen Umweltveränderungen halt unglaublich wichtig. Und deswegen, und es kommt natürlich gerade auch bei der biologischen Vielfalt, kommt eben auch noch eine übergreifende Ebene der Funktionalität noch mit dazu. Und ich erkläre das jetzt alles, weil das eben sehr wichtig ist, um zu verstehen, was eigentlich die planetare Grenze der sogenannten Biosphere Integrity, also der Integrität der Biosphäre eigentlich beschreibt. Denn es ist quasi eben nicht nur eine Messung der Artenvielfalt, sondern es ist im Prinzip eine Messung auf der einen Seite der genetischen Vielfalt, auch so als Annäherung daran, was haben wir denn eben sowohl an Artenschwund, aber eben auch gerade an Anpassungsfähigkeit oder was verlieren wir an Anpassungsfähigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch die Funktionalität. Also gerade Ökosysteme bringen ständig Leistungen für uns, für unser Leben, für unsere Gesundheit, für unsere Wirtschaft, also für ganz, ganz viele Ebenen, und ganz häufig nehmen wir das überhaupt nicht wahr, weil es das gar nicht bewusst ist, meistens bis wir es verlieren. Aber deswegen ist das, glaube ich, aus meiner Sicht nochmal hilfreich zu verstehen, dass es jetzt also bei dieser planetaren Grenze jetzt eben nicht nur um die Artenvielfalt geht. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich einfach wichtig zu verstehen. Also die Leistungen, die eben die Natur eben auch erbringen kann, gerade auch im Zusammenhang eben auch mit Klimaveränderung oder eben auch Veränderung jetzt bei den anderen Belastungsgrenzen, weil hier eben die biologische Vielfalt, also die Vielfalt des Lebens auf dem Planeten, einfach auch eine Anpassungsmöglichkeit im Erdsystem bietet. Also die ist halt einfach eine ganz, ganz zentrale und fundamentale Grenze an der Stelle, die eben auch aufzeigt, wie sehr wir fähig sind und weiter fähig sind, oder beziehungsweise eigentlich umgedreht, wie sehr können wir im Prinzip dieses Netz des Lebens der Vielfalt eben auch belasten und zerstören, um immer noch ausreichend anpassungsfähig eben zu bleiben. Ja, daher dieser kleine Ausflug dann halt auch über die verschiedenen Konzepte.
Ja, sehr gut. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal mehr über die richtige Verwendung der Begriffe. Wie hängt denn der Bereich, also die biologische Vielfalt, zusammen mit anderen planetaren Belastungsgrenzen, also zum Beispiel mit der Klimaerhitzung, aber auch mit neuartigen Substanzen, also mit der Verschmutzung?
Ja, absolut. Also die Verstärkung ist natürlich ein total wichtiger Faktor. Und das ist auch etwas, warum es mir auch so wichtig ist, genau darüber auch zu sprechen. Also verschiedene planetare Grenzen, aber deren Wechselwirkungen halt auch. Also es haben vielleicht jetzt auch einige aus den Medien so mitbekommen, dass in manchen Ökosystemen da auch schon gewisse Kipppunkte erreicht sind, dass sie jetzt eben anfangen von Kohlenstoff senken, also Kohlenstoff quasi auszustoßen, zu Emittenten zu werden. Das ist natürlich sehr, sehr bedenklich, zeigt aber auch gleichzeitig, das ist so einer dieser Punkte, den ich vorhin meinte, dass es uns eben sehr deutlich wird, was wir verloren haben, erst wenn wir es verloren haben. Also häufig wird jetzt eigentlich erst deutlich, wie viel eigentlich an Kohlenstoff auch aufgenommen und gespeichert werden kann von Ökosystemen. Na, das wird uns dann eben deutlich, wenn Ökosysteme auf einmal anfangen, die halt unter Druck geraten, unter Stress geraten, eben auch durch starke Belastungen, durch Klima und andere Veränderungen, die dann eben auf einmal anfangen, Kohlenstoffdioxid eben zu emittieren.
Du hast jetzt schon ganz viele Punkte benannt. Inwiefern hat denn das, was sich da im Bereich der biologischen Vielfalt ändert und was wir da verlieren, Auswirkungen auf unsere Gesundheit?
Ja, danke. Also hier sind die Zusammenhänge sehr, sehr vielfältig. Also das fängt an bei der mentalen Gesundheit. Also wie geht es uns, wenn wir in der Natur sind? Und da gibt es eben auch schon viele gute Studien, die positiven Auswirkungen zeigen, sowohl eben auf die Stressreduktion, auf die Verbesserung eben der mentalen Gesundheit, des emotionalen Zustandes, Reduktion von Depressionen. Es ist ein umfangreicher Forschungsbereich, wo aber auch noch viele offene Forschungsfragen sind, gerade wenn es darum geht, was genau hat denn jetzt worauf genau einen Einfluss. Aber grundsätzlich lässt sich sicher schon sagen, das Sein in der Natur, wie sagt man, in der Natur zu sein, hat einen sehr positiven Einfluss auf unsere mentale Gesundheit. Oder der Naturkontakt, sagen wir mal so. Das muss jetzt auch nicht unbedingt immer der Spaziergang im Wald sein. Das kann auch einfach der Kontakt mit Grünflächen sein, auch gerade da, wo wir leben, oder überhaupt auch Bepflanzungen. Ne? Die spielen da halt eine wichtige Rolle. Das ist das eine. Dann haben wir natürlich den ganzen Themenkomplex der Infektionskrankheiten, der natürlich jetzt in den letzten Jahren dann auch ziemlich in den Vordergrund gerückt ist durch die Covid-19-Pandemie. Ich verstehe auch, dass da eine große Müdigkeit herrscht, was dieses Thema angeht. Aber nun ist es halt schon so, dass es einfach sehr viele Infektionskrankheiten gibt oder Erreger gibt, die eben noch in vielen Arten, Tierarten eben vorkommen und das Potenzial haben, auf den Menschen überzuspringen. Und umgekehrt formuliert ist es eben so, dass intakte Ökosysteme auch hier eine Schutzfunktion darstellen und eben auch bestimmte Mikroorganismen und Erreger eben auch oder Mikroorganismen mit einem pathogenen Potenzial, also die das Potenzial haben, eben den Menschen krank zu machen, ausbalancieren können. Das ist eben auch ganz wichtig an der Stelle. Aber wir haben eben auch sozusagen reinigende Funktionen von Ökosystemen, die auch häufig unterschätzt werden, weil auch die nehmen wir häufig erst wahr, wenn wir sie verlieren. Also das ist sowohl die Reinigung der Luft als auch die Reinigung von Wasser. Also es gibt zum Beispiel Studien, die haben gezeigt, die in 30 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen haben die halt die Kindergesundheit untersucht, quasi flussabwärts und konnten eben jetzt gerade im Hinblick auf Durchfallerkrankungen bei Kindern aufzeigen, dass intakte Ökosysteme in den Wassereinzugsgebieten flussaufwärts sind quasi ähnlich effektiv wie sanitäre Anlagen flussabwärts. Also die Ökosysteme, insbesondere da eben Wald an den Wassereinzugsgebieten, haben einfach da eine besonders gute reinigende Wirkung, die sich dann natürlich positiv auswirkt auf die Gesundheit flussabwärts. Deswegen erzähle ich das jetzt ganz gerne über die Ökosystemleistung, was es da eigentlich für Zusammenhänge gibt. Also, denn wir können, wenn wir uns zum Beispiel jetzt auch nochmal eine Studie aus dem letzten Jahr war das, glaube ich, anschauen, die sich damit beschäftigt hat, wie sich das Fledermaussterben in den USA auswirkt auf die Landwirtschaft. Und zwar haben wir leider bei Fledermäusen in Nordamerika geht eine Pilzerkrankung um, die halt viele Fledermauspopulationen sehr stark dezimiert hat. Und das heißt, ganz viele Schädlinge wurden halt nicht mehr im gleichen Maße bekämpft, was dann beim Rückgang eben dazu geführt hat, dass die Landwirtschaft viel mehr Pestizide einsetzen musste. Und das hat sich wiederum auf die Kindersterblichkeit ausgewirkt. Also es konnte gezeigt werden, dass die Kindersterblichkeit seitdem eben um 8% sich erhöht hat. Und das ist natürlich schon dramatisch. Und auch hier wird wieder erst deutlich, was es eben für Leistungen gibt, wenn sie eben wegfallen und wie wir das dann eben an anderer Stelle kompensieren müssen. Also ja, das sind jetzt alles mal Beispiele, aber es ist natürlich auch noch viel, viel vielfältiger. Also wenn wir uns an die Entdeckungsmöglichkeiten auch für Wirkstoffe anschauen, also Beispiel Aspirin, Penicillin, was sind das für Wirkstoffe an euch beide? Vielleicht mal, habt ihr da spontane Idee?
Ja, die sind beide aus der Natur, das weiß ich sogar.
Sehr gut. Genau, ob jetzt eben Weidenrinde oder ob jetzt eben Pilze, also und das gibt's natürlich hunderte, wenn nicht tausende von Beispielen von Wirkstoffen, die eben ihren Ursprung in der Natur haben und wir haben da noch unglaubliche Entdeckungspotenziale. Und leider gehen die natürlich auch verloren in dem Maße, wie uns eben die Gene verloren gehen oder eben auch die Arten verloren gehen. Und es ist ja sowieso so, dass wir leider nur bisher auch nur einen Bruchteil der biologischen Vielfalt überhaupt kennen oder einen Bruchteil überhaupt nur beschrieben ist. Also habt ihr eine Ahnung, mal ganz grob, wie viel wir überhaupt der biologischen Vielfalt auf dem Planeten überhaupt schon kennen?
Viel, viel weniger, als wir denken.
Ja, also das sind überraschende Zahlen. Und was mich aber auch sehr überrascht ist, dass also diese Frage kann wirklich kaum jemand beantworten und zum Teil wirklich noch nicht mal Menschen, die sich wirklich auch da mit diesem Bereich befassen. Aber es fasziniert mich vor allem, warum das nicht fester Bestandteil unserer Bildung ist. Also warum sind das nicht Zahlen, die man halt ganz, also mal sehr zentral in der Schule auch lernt. Aber ja, also wir gehen etwa von 1,8 Millionen Arten aus bis 2 Millionen Arten, die jetzt halt beschrieben sind und die wir kennen. Aber darüber hinaus gibt es noch, und da gehen die Schätzungen auch sehr weit auseinander, 8 Millionen, 10 Millionen, also die Schätzungen gehen hoch bis mehrere 10 Millionen Arten, die wir eben noch nicht kennen. Und das ist natürlich dramatisch. Also dramatisch, wenn man sich anguckt, was wir noch nicht kennen. Wobei man natürlich sagen muss, dass die größte Gruppe jetzt in der biologischen Vielfalt sind die Insekten. Und da ist natürlich ja nicht immer ganz leicht, die eben auch zu beschreiben, zu klassifizieren und so weiter. Also es gibt da auch viele Herausforderungen, auch in der Beschreibung der biologischen Vielfalt. Tiefsee ist natürlich, spielt hier eine große Rolle. Auch da ist noch ganz viel unerforscht und also da gibt es auf jeden Fall sehr, 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 sehr große Lücken in unserem Wissen, aber eben auch in unserer Aufmerksamkeit, würde ich einfach mal sagen.
Total, du löst bei mir schon allein durch Zuhören so viel Faszination aus, Kim. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich fand, du hast das so schön beschrieben, diese fragilen Ökosysteme. Man dreht ein Rädchen und ganz vieles passiert, was wir gar nicht vorhersehen können. Und mit dem Gedanken daran, dass es ja noch viel, viel mehr Arten gibt, die wir überhaupt nicht kennen, ist es natürlich höchst dramatisch, dass wir eigentlich irgendwo Rädchen verändern und eigentlich überhaupt nicht wissen, was wir da in Gang setzen. Und am Ende, ich fand, du hast es so schön beschrieben, von den Pilzen über die Fledermäuse, über die Schädlinge, die bis hin zu Kindersterblichkeit führen, hat doch keiner am Anfang gedacht, dass Pilze zu Kindersterblichkeit führen. Also, und das ist ja so dieses total hochriskante Spiel, so ein Stück weit auch, was wir spielen. Also vielleicht, dass wir nochmal kurz dieses in den Raum werfen, welche Rolle spielen wir da als Menschen eigentlich?
Ja, eine wahnsinnig wichtige und, glaube ich, auch zentrale Frage. Also welche Rolle spielen wir, aber wo ordnen wir uns halt auch ein? Und das dann, da kommen wir zurück zu dem. Also ich finde ja immer, die gute Nachricht ist, wir können uns viel, viel verbundener fühlen mit dem Rest der Natur, als wir das aktuell tun. Also ne, wir haben ja häufig jetzt auch gesellschaftlich mit Gefühlen von Einsamkeit zu tun. Ich glaube, wenn wir uns bewusster machen würden, wie sehr verbunden wir eigentlich sind mit dem Rest des Lebens, also genetisch, aber halt auch wirklich auf mikroskopischer Ebene, wenn wir uns angucken, wie viel unseres Körpers eigentlich nicht menschlich ist, also wie viele Mikroorganismen in und auf uns leben, also annähernd die Anzahl unsere Zellen im Körper. Also wir sind so viel nicht Mensch, wie wir Mensch sind. Und ich glaube, wenn wir hier ein besseres Verständnis davon entwickeln würden, wie sehr verbunden das eben alles ist, ne? Gerade auch, also ich esse mehrfach am Tag, ich trinke mehrfach am Tag. Also das, was ich in meinen Körper aufnehme, das wird ja auch in meinem Körper umgesetzt und wird ja auch zum Teil zu meinem Körper, also auch zu meinen Zellen. Das heißt, wir sind ja wirklich buchstäblich das, was wir konsumieren. Und das ist jetzt noch nicht mal so sehr esoterisch und philosophisch, wie es biologisch und biochemisch, also Tatsachen einfach sind. Mhm. Ich finde es auch immer erstaunlich, wie beleidigt wir im Prinzip sind, wenn man auf die biologische Tatsache hinweist, dass wir halt also eine Art von Menschenaffe sind. Wir nutzen ja auch also Tierarten, um uns gegenseitig auch abzuwerten. Also, ne? Also du bist, was weiß ich, ein Schwein, ein Affe, ein sonst was, das ist ja selten irgendwie nett gemeint. Das heißt, da steckt immer so ein Stück Abwertung drin, was eigentlich total schade ist, weil natürlich sind Menschen in vielerlei Hinsicht wirklich besondere Tiere. Also wir haben ganz besondere Fähigkeiten und ganz besondere so kognitive, sprachliche, kulturelle und so weiter. Wir unterscheiden uns von allen anderen Tieren in ganz vielerlei Hinsicht, aber wir haben eben auch ganz, ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Und das vergessen wir und wir vergessen halt auch unsere biologischen Wurzeln und wir vergessen eben auch genau häufig, wie sehr diese Dinge dann eben doch zusammenhängen und was das eben auch für Auswirkungen hat. Und wir sind eben überhaupt nicht so ja unbesiegbar und verwundbar, wie wir das häufig glauben in den Häusern, in den Städten, die wir halt kreiert haben, in den virtuellen Welten, in denen wir uns jetzt eben zunehmend bewegen. Das vermittelt das falsche Bild von der biologischen und physikalischen Realität. Und das ist eben wichtig, dass wir uns daran erinnern, weil dann, glaube ich, macht uns das ein Stück weit bescheidener. Es lässt aber auch überhaupt erst zu, dass wir eine andere Beziehung wiederum zur Natur wieder entwickeln können, die uns dann auch wieder anders damit umgehen lässt. Also die Natur und die Ökosysteme schaffen halt überhaupt erst die Grundlagen für unsere Gesundheit und für unser Leben und für unser Überleben. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen.
Ja, und um unser Verhältnis zur Natur, da wird es auch in der nächsten Episode nochmal drum gehen, also auch auf anderen Ebenen, unter anderem der philosophischen, aber auch auf der künstlerischen Ebene und natürlich auch dann wieder, was das mit unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit zu tun hat. Ich will dich jetzt aber nochmal dazu fragen, ob es nicht auch eine Art Spannungsfeld zwischen Naturkontakt und Naturschutz gibt. Also wäre es nicht manchmal gut, wenn wir Menschen auch eher uns ferner halten von der Natur?
Ja, also das ist an sich ein total komplexes Thema. Also wie schützen wir die biologische Vielfalt? Wie schützen wir Natur? Also da gibt's auch eine eigene Evolution innerhalb des globalen Naturschutzes, ne? Also auch weg von dem Konzept, wir müssen die Natur vor dem Menschen schützen und hinzu, wir müssen die Natur mit dem Menschen schützen. Mhm. Also was auch dann zur Folge hatte, also eben als die Natur auch nicht ausschließlich in Schutzgebieten, verschiedenen Formen von Schutzgebieten schützen zu wollen, sondern eben auch insbesondere auch wirklich zwischen diesen Schutzgebieten, also auch in den Städten und zwischen den Städten und in Kulturlandschaften und also überall sozusagen dazwischen und auch Schutzgebietsformen zu finden, die dann eben auch passen und auch eben auch gut zu den Menschen passen, die dort eben jeweils auch leben, und überhaupt viel mehr Partizipation, viel mehr Teilhabe, viel mehr Mitwirken und Einbeziehen von Menschen, was natürlich dann auch wieder erfordert viel mehr Bildung und Auseinandersetzung, aber was natürlich letztendlich dann auch viel mehr auf Gerechtigkeit einzahlt. Und vielleicht möchte ich an dieser Stelle nochmal auf zwei, wie ich finde, total wertvolle Publikationen hinweisen, die ich allen Hörerinnen und Hörern hier sehr ans Herz legen kann. Das ist zum einen das sogenannte Nexus Assessment. Das ist total wichtig, gerade auch für die Gesundheit, weil hier eben, also es wird sich eben der Nexus, also es wird sich vor allen Dingen die Wechselwirkung angeschaut von 5 sogenannten Nexus-Elementen, und dazu gehört die Gesundheit und dazu gehört Klima und dazu gehört die biologische Vielfalt, aber auch Wasser und Nahrung. Und hier wird sich halt vor allem angeschaut, was passiert denn, wenn ich mich total auf nur eines dieser Nexus-Elemente fokussiere und nur versuche, alles dafür zu tun, wer diesem Nexus-Element alles gut ist. Also wenn ich sage, mir geht's nur um die Ernährung, mir geht's jetzt nur um Nahrungsproduktion, das hat dann halt negative Auswirkungen auf die anderen Nexus-Elemente. Das Gleiche ist aber auch, wenn ich sage, ich konzentriere mich nur auf Klima. Das hat nämlich dann auch negative Auswirkungen auf die anderen Nexus-Elemente. Also ganz viel auch, muss man leider auch sagen, die biologische Vielfalt. Also wenn da die Zielkonflikte eben nicht angeschaut werden und auch nicht thematisiert werden, dann können eben auch nicht die Synergien maximiert werden. Das können wir eben vor allem dann, wenn wir uns das wirklich, also so anstrengend das auch manchmal sein kann, aber wirklich die Komplexität halt angucken, über die verschiedenen planetaren Belastungsgrenzen halt hinweg, weil nur dann können wir wirklich die Synergien heben und die Zielkonflikte dann eben auch wirklich minimieren. Und für alle, die sich dafür mehr interessieren, also wie ein sogenannter balancierter Nexus eben aussehen könnte. Und vor allen Dingen, was auch total schön ist an diesem Report, es gibt eben auch hier 71 Handlungsempfehlungen oder Optionen, und die werden auch aufgezeigt, und auch in ihren Wechselwirkungen werden die wunderschön aufgezeigt und erklärt. Also wirklich ein Report, der ganz wunderbar ist, kann ich allen ans Herz legen. Und der zweite ist das Transformative Change Assessment, also der Bericht über transformativen Wandel. Und ich weiß, dass ich insbesondere jetzt auch Klug und andere da sehr viel auch mit dem Thema Transformation auseinandersetzen, was sehr, sehr wichtig ist. Hier ist halt ein Bericht, der das Ganze auch nochmal eben mit besonderem Fokus eben auch auf die biologische Vielfalt sich anguckt und dann eben auch Vorschläge macht, was eben eigentlich passieren muss für eben die Art der Transformation, die jetzt wichtig ist. Und dass natürlich insbesondere Gerechtigkeitsfragen und Partizipation hier eine ganz zentrale Rolle spielen. Also auch wieder die Beteiligung und die Teilhabe hier eben sehr, sehr zentral sind. Daher an der Stelle, wen das alles interessiert, wer da noch tiefer eintauchen möchte, zwei ganz wundervolle Berichte.
Ja, danke für den Hinweis. Das verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Uns interessiert im Zusammenhang mit den Synergien natürlich auch noch, wie denn Prävention funktionieren kann. Also was für Rahmenbedingungen brauchen wir denn, um die biologische Vielfalt zu stärken und zu schützen und auch um unsere Gesundheit zu schützen?
Ja, also die Rahmenbedingungen, die beginnen wirklich, also es beginnt zum Teil wirklich mit der eigenen Auseinandersetzung, mit diesem Verhältnis. Bildung spielt hier natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und hier auch nicht zuletzt, also natürlich die Schulbildung absolut wichtig, weil dann haben wir vielleicht später auch nicht dann so viel aufzuräumen. Also es ist ja leider auch so, dass das Klima und Biodiversität immer noch so getrennt behandelt wird. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen, die dann Klimaschutz fordern, davon ausgehen, dass da Naturschutz schon irgendwie mit drin steckt. Das ist teilweise richtig, weil ja, der Klimawandel ist einer der Haupttreiber des Naturverlustes global gesehen. Das ist schon so. Also wenn wir uns die 5 Haupttreiber anschauen, dann ist auf Platz 1 eben der Habitatverlust, auf Platz 2 ist eben die direkte Entnahme der Organismen. Auf Platz 3 ist dann eben der Klimawandel, und dann haben wir eben noch invasive Arten und Verschmutzung. Somit kann ich natürlich schon sagen, dass wenn ich etwas gegen den Klimawandel unternehme, dann wirkt sich das insofern positiv als auf die biologische Vielfalt auf, als dass es eben einer der Haupttreiber ist. Das ist schon so, das in jedem Fall. Und ich will auch mit allem, was ich sage, auf gar keinen Fall sagen, dass Klimawandel nicht wichtig ist. Klimawandel ist extrem wichtig. Und natürlich ist es absolut wichtig, hier aus den fossilen Energien auszusteigen, und den Klimawandel auf allen Ebenen zu adressieren. Also dass das ist nicht die Frage, aber das Wie ist halt hier die Frage. Und da gibt es eben Mittel und Wege, das sozusagen naturverträglicher zu tun oder eben auch nicht. Aber die Grundvoraussetzung dafür ist überhaupt, dass es erstmal ein Bewusstsein dafür gibt, dass Klimawandel und Naturschutz nicht Synonyme sind, dass da ganz andere Dinge zum Teil dahinter stehen und dass man das wissen muss und dass man sich auch nicht scheut vor diesen Zielkonflikten und die dann eben auch gemeinsam adressiert. Ne? Und das ist eben das Schöne an jetzt zum Beispiel an diesem Nexus Assessment, weil das auch wirklich recht neutral dann eben aufzeigt, wo sind denn die Wechselwirkungen. Und es geht eben nicht darum, dass einer dieser Bereiche zu 100% alles durchsetzt, um jetzt ihr Ziel zu erreichen, weil wenn wir nur versuchen, ein Ziel zu erreichen, dann verlieren wir auf allen anderen Ebenen. Und wenn es uns letztendlich darum geht, den Planeten bewohnbar zu erhalten und hier wirklich langfristig gesund auf diesem Planeten leben zu können, dann können wir uns nicht nur auf ein Nexus-Element, genauso wenig jetzt nur auf Naturschutz. Auch da müssen wir immer die Wechselwirkung mit den anderen planetaren Grenzen und anderen Systemen halt auch wirklich im Blick haben. Und auch da eben nicht uns scheuen davor, das eben anzugehen. Ich nehme jetzt auch nur ein Beispiel jetzt mal hier, damit das vielleicht ein bisschen greifbarer wird. Also Bäume pflanzen ist ja etwas, was irgendwie so bei vielen im Kopf etwas sehr Positives ist, was eben auch dem Klimaschutz dient. Und ja, das tut es sicherlich auch. Bäume können eben viel Kohlenstoff binden und speichern und das ist prima. Aber jetzt ist eben die Frage, wie wird das gemacht? Also Punkt eins, es ist in der Regel besser und einfacher, Wälder zu schützen, als neue Wälder, also Wälder zu regenerieren und quasi wieder aufzuforsten und ja, Ökosysteme wiederherzustellen, geht sowieso nur bedingt, aber das ist wesentlich aufwendiger. Also es ist sehr attraktiv, Bäume zu pflanzen und wenn ich mit diesem oder jenem Klick oder diesem oder jenem Kauf einen Baum pflanzen kann, dann ist es natürlich auch ein super Marketingmittel und vermittelt auch irgendwie ein gutes Gefühl. Viel besser wäre es halt, den einen Baum zu schützen oder den einen Wald zu schützen oder dazu beizutragen. Das lässt sich natürlich, das weil es eben auch sehr komplex ist, eben weder so gut darstellen noch so gut verkaufen, aber das wäre eigentlich der erste bessere Schritt. Aber gut, wenn wir Bäume pflanzen und da gibt es gute und wichtige Projekte auf jeden Fall, auch zur Renaturierung und zur Wiederherstellung. Aber häufig sind eben gerade auch diese kommerziellen Angebote, ich pflanze einen Baum mit einem Klick oder es wird jetzt rein für den, als Klimamaßnahme werden jetzt Bäume gepflanzt, dann sind das häufig Monokulturen, also häufig eben nur bestimmte Baumarten, die dann halt ganz viel und keine Wälder. Also viele Bäume machen halt noch keinen Wald. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Und abgesehen mal davon wissen wir nicht, wo wurde dieser Baum gepflanzt, also wurden dafür vielleicht andere Ökosysteme zerstört und welcher Baum wird gepflanzt, wie wächst der, wie lange wird er stehen gelassen, was wird danach damit gemacht, also wenn er eine bestimmte Größe erreicht hat, wird er dann vielleicht auch einfach abgeerntet und ja, in Folge gelangt dann der Kohlenstoff dann vielleicht doch auch wieder anders ins System, also bleibt er gebunden oder nicht, all dies sind die Fragen, die eben damit nicht adressiert werden, deswegen hier einfach mal Vorsicht, damit will ich nicht sagen, dass es nicht auch wirklich gute Initiativen gibt, die eben Bäume pflanzen, die gibt es und ja, das kann fürs Klima kann das wichtig sein, es kann aber auch für den Naturschutz wichtig sein und ein gutes Instrument, hier ist einfach nur Vorsicht geboten, denn wenn das zu einseitig jetzt nur im Hinblick auf die Bindung von Kohlenstoff betrieben wird, kann es eben zu negativen Effekten führen für den Naturschutz.
Also wir können uns merken, Wälder mit biologischer Vielfalt sind das, was wir brauchen und unterstützen sollten. Was gibt es denn sonst für Möglichkeiten für Schutz, die wir anstoßen können auch? Also wo können wir uns einbringen?
Ja, auch hier gibt's ganz, ganz viele verschiedene Ebenen, je nachdem, wo man so herkommt. Ne? Also es gibt natürlich so die einfachsten Möglichkeiten, so im ganz direkten Umfeld. Wo lebe ich? Wie lebe ich? Und gibt es da zum Beispiel auch Möglichkeiten für Bestäuber eben auch Futter zu finden? Also wie sieht mein Balkon aus? Wie sieht mein Garten aus? Oder wie sieht das direkte Umfeld des Hauses aus, in dem ich wohne oder der Wohnung? Also und hier dann vielleicht auch nochmal die Auseinandersetzung damit, was brauchen denn überhaupt Bestäuber? Vor allen Dingen sind das Pflanzen, die eben auch hier vorkommen in unserer Region. Wenn ich die selber anpflanze, auch wo kommen die Samen her? Sind die vielleicht auch schon mit Pestiziden vorbehandelt oder auch nicht? Ne? Aber es gibt natürlich auch lokal, gibt es ganz viele Initiativen und Verbände, wo man sich einbringen kann und wo man sich organisieren kann. Es ist natürlich auch wie immer wichtig, wie engagiere ich mich politisch, also Wahlprogramme sich anzugucken. Wo wird denn, ja, Klima ganz wichtig, aber Klima und biologische Vielfalt eben auch und natürlich auch Verschmutzung und eben auch viele andere Aspekte, weil ich würde schon sagen, das sind gerade die drei großen, die eben auch viel und stark zusammenhängen. Wo wird das adressiert und wo wird das eben auch genau so, also und auch differenziert und auch zusammengedacht? Es gibt auch, gerade auch im Gesundheitsbereich, gibt es da mittlerweile die ein oder anderen Projekte, die sich auch mit den positiven Auswirkungen der Natur auf die mentale Gesundheit auseinandersetzen und solche Initiativen zu fördern und zu unterstützen auf allen Ebenen. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Und die gute Nachricht ist auch, dass vieles, was wir auch schon im Bereich Klimaschutz tun, zahlt auch genauso auf den Schutz der biologischen Vielfalt ein. Also wie gesagt, hier sind die Synergien um ein Vielfaches größer als die Zielkonflikte. Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten, sich hier stark zu machen.
Ich glaube, das wird so richtig deutlich und das ist ja auch Ziel unseres Podcasts, Möglichkeiten aufzuzeigen, was man alles tun kann. Vielleicht nochmal ganz konkret, was wäre so eine Sache, wo du sagst, okay, liebe Hörerinnen, ihr geht jetzt hier raus und wollt was tun, das könnt ihr tun.
Puh, also wenn ich wirklich mich reduzieren müsste, darf ich zwei Sachen sagen?
Ja,
auf zwei verschiedenen Ebenen. Okay, gut. Also so die Freude finden an wirklich nachhaltiger und gesunder Ernährung. Also mir persönlich macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich finde das so großartig, so viele. Also gerade wenn ich versuche, die Vielfalt der pflanzlichen Elemente in meiner Ernährung zu erhöhen und gerade auch die Vielfalt, dann entdecke ich neue Rezepte und entdecke neue Texturen und dann kann ich mein Essen irgendwie viel, viel aufregender gestalten und mir macht das wahnsinnig viel Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, mich darüber auszutauschen und mich dazu informieren und so. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Hebel, den wir nicht unterschätzen dürfen. Also was esse ich, wo kommt das Essen her und was esse ich, ist sehr, sehr wichtig. Aber das andere ist auch wirklich die eigene Verbindung mit der Natur zu überprüfen. Also wie verbunden bin ich denn mit der Natur, die mich umgibt und von der ich im Prinzip oder nicht nur im Prinzip, sondern von der ich auch eben ein Teil bin. Also wie nehme ich das wahr? Also wie fühle ich mich im Wald und fühle ich mich wirklich verbunden oder macht mir das vielleicht sogar eher Angst in Dunkelheit und ach weiß nicht, dann sind dann doch irgendwelche Krabbelfiecher, die nerven oder so. Oder also was ist meine ganz individuelle Beziehung zur Natur, denn es gibt auch schöne Studien, die eben zeigen, dass gerade auch Achtsamkeit, die ja auch bekannt dafür ist, dann eben auch wiederum gesund zu sein für die mentale Gesundheit und dass die eben auch zu einer besseren Mensch-Natur-Beziehung beitragen kann. Also da vielleicht auch nochmal die Aufforderung der Richtung, sowas auch wirklich zu nutzen, zu beobachten, also auch wirklich wertneutral, auch nicht in den Wald zu gehen und zu denken, ich muss mich jetzt wahnsinnig verbunden fühlen, sondern wirklich einfach nur das wahrzunehmen, weil indem wir das bewusst wahrnehmen, wird sich das schon ein Stück weit verändern und das vielleicht so oft wie möglich einfach mal drüber nachzudenken und einfach die Natur um uns herum und vielleicht sogar in uns so wahrzunehmen.
Sehr schön. Ganz vielen Dank, Kim. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, merke ich, weil das so ein riesiges, komplexes Thema ist und gleichzeitig einfach deutlich wird, wie eng das tatsächlich uns berührt und mit uns zusammenhängt. Und ja, es war ganz wunderbar, dich heute hier zu haben. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, das freut mich sehr. Es hat total Spaß gemacht und gerne jederzeit wieder.
Bis bald.
Danke auch von mir. Tschüss.
Ja, und jetzt wollen wir natürlich noch hören, was es neben der Biodiversität und der Erderhitzung sonst noch so alles gibt. Denn es gibt noch weitere globale Umweltveränderungen, die für unser Leben und vor allem auch für unsere Gesundheit relevant sind, auch wenn wir eher weniger über sie sprechen.
Diese Umweltveränderungen sortieren wir ein in das Konzept der planetaren Belastungsgrenzen. Da gibt es 9 Bereiche und jeder davon hat gesundheitliche Auswirkungen. Und über die sprechen wir jetzt mit Oskar Masterlerz. Also zu dir, Oskar. Du hast Medizin und Geografie studiert und arbeitest am PIC, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, unter anderem dazu, welche gesundheitlichen Auswirkungen die globalen Umweltveränderungen haben. Denn die Planetary Health-Perspektive, die wir ja hier im Podcast haben, die guckt sich das alles zusammen an. Schön, dass du da bist, Oskar.
Danke für die Einladung.
Bevor wir so beispielhaft in die einzelnen Bereiche reinschauen, wie ist es denn insgesamt? Also wenn wir planetare Belastungsgrenzen überschreiten, ist es dann immer schlecht für unsere Gesundheit oder nur dann schlecht? Wie ist es?
Ja, danke für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage und ich freue mich, dass du die gleich zuerst stellst, denn da gibt es oft Missverständnisse. Das Modell der planetaren Belastungsgrenzen beschreibt ja 9 Umweltveränderungen, die alle ein globales Ausmaß haben, 9 globale Umweltveränderungen. Und definiert für diese Grenzwerte, die wir nicht überschreiten sollten, um die Stabilität und Resilienz des Erdsystems nicht zu gefährden, über kurz oder lang. Und Gesundheitsrisiken, die sich aus diesen neuen Umweltveränderungen ergeben, die stecken in der Methodik von dem Modell erstmal gar nicht mit drin. Diese neuen Umweltveränderungen, die durch das Modell beschrieben werden oder die da mit drin stecken, gehen alle mit Gesundheitsrisiken für Menschen, Tiere, Pflanzen einher. Und die können aber auch schon, und das ist auch oft der Fall, auftreten, bevor die Belastungsgrenzen an sich tatsächlich überschritten sind. Wenn wir nur aber die Belastungsgrenzen immer weiter überschreiten, was ja bei 7 der 9 planetaren Grenzen bereits der Fall ist, und die Tendenz geht ja bei den meisten Grenzen auch weiter in diese Richtung, dann drohen sich nun diese Umweltveränderungen noch weiter zu beschleunigen und die Gesundheitsrisiken entsprechend noch weiter zu verschärfen.
Ja, jetzt würde ich gerne einmal so alle Bereiche einmal durchgucken und je ein Beispiel von dir hören, wie sich das gesundheitlich auswirkt. Ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil es natürlich unendlich viele mögliche Kausalketten gibt. Aber vielleicht fangen wir mal an mit dem Bereich von neuartigen Substanzen. Also das, was wir Menschen an Verschmutzung in die Umwelt tragen, dazu gehören so Chemikalien und Mikroplastik und so weiter. Hast du da ein Beispiel, wie sich das gesundheitlich auswirkt?
Ja, da gibt's sehr, sehr viele Beispiele. Wenn wir uns diese neuartigen Entitäten und die Verschmutzung durch Chemikalien, durch Mikroplastik, durch Schwermetalle und ähnliche Substanzen anschauen. Beispielsweise können Pestizide oder sogenannte endokrine Disruptoren, also Chemikalien, die irgendwas mit unserem Hormonsystem machen, zu einer ganzen Reihe von Gesundheitsrisiken beitragen in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen, in Bezug auf metabolische Erkrankungen, also Stoffwechselerkrankungen, neurologische Erkrankungen, Krebsrisiken erhöhen und gleichzeitig Problemen, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, dass auch wenn unsere Böden, wo wir Landwirtschaft betreiben, mit Mikroplastik oder Schwermetallen kontaminiert sind, dass das eben auch die Produktion von Nahrungsmitteln gefährden kann.
Ja, bleiben wir vielleicht gleich bei den Böden. Es gibt ja biogeochemische Stoffkreisläufe. Damit ist gemeint vor allem Phosphat und Nitrat. Was hat es damit auf sich?
Da gibt es ja seit langer Zeit und immer zunehmend eine Überladung von diesen natürlichen Kreisläufen von diesen Stoffen, einfach weil wir ganz massiv künstliche Düngemittel einsetzen, insbesondere in der industriellen Landwirtschaft. Und vieles davon wird gar nicht von den Pflanzen aufgenommen, sondern landet eben in den Ökosystemen und kann beispielsweise dazu führen, dass das Vorhandensein und aber auch die Allergenität, also das Auftreten, die Menge und aber auch die Allergenität von Pollen zunimmt. Und auch von Algen, das kennen vielleicht viele, wenn nämlich ein erhöhter Stickstoffeintrag in die Gewässer stattfindet, dann können da gefährliche Algenblüten immer häufiger werden und einige davon sind toxisch und zum Beispiel besonders gefährlich für Kinder, die dann im Wasser baden und in Kontakt kommen.
Damit hängen auch die Landnutzungsänderungen zusammen, also was wir mit der Landfläche anstellen. Wie ist es in dem Bereich?
Da ist vielleicht ein schönes Beispiel, dass durch Entwaldung, wenn wir uns zum Beispiel den Amazonas-Regenwald anschauen, wo ja viel Entwaldung stattfand und auch immer noch stattfindet, dass wenn wir da weniger Wald haben und stattdessen zum Beispiel landwirtschaftlich genutzte Flächen, dass das dazu beitragen kann, dass lokal wir erhöhte Temperaturen und erhöhten Hitzestress haben, was ja auch ein Gesundheitsrisiko ist, was wir im Zusammenhang mit dem Klimawandel kennen. Und wenn es nun infolge des Klimawandels, und das ist eine ganz interessante sozusagen Querverbindung zu dem Klimawandel, der ja auch eine planetare Belastungsgrenze ist, wenn wir nun zunehmenden Hitzestress infolge des Klimawandels haben und gleichzeitig Entwaldung in einer Region, dann kann das eben den Hitzestress nochmal zusätzlich verstärken mit den entsprechenden Gesundheitsrisiken.
Ja, und wir haben auch gerade eben schon gehört, wie sich der Regenwald als CO2-Speicherung verwandeln könnte in CO2-Emittent, also auch ein Kipppunkt ist. Und da sehen wir nochmal, wie verknüpft diese ganzen Sachen miteinander sind. Auch eng verknüpft mit Treibhausgasemissionen ist ja die Ozeanversauerung, weil Teil von dem emittierten CO2 in unseren Meeren landet. Was für gesundheitliche Auswirkungen kann ein saurer Ozean für uns haben?
Ja, die planetare Belastungsgrenze der Ozeanversauerung, da gab es ja gerade kürzlich erst Publikationen, die gezeigt haben, dass wir da wahrscheinlich die Grenze jetzt überschritten haben. Wenn wir uns das Erdsystem anschauen, bei den Gesundheitsrisiken, da gibt es auf jeden Fall noch viel Forschungsbedarf in Bezug auf die Ozeanversauerung. Aber ein wichtiges Risiko, was diskutiert wird, ist, dass eben die Versorgung mit Fisch und Meeresfrüchten, also auf Englisch mal der Begriff Seafood, der ist etwas umfangreicher, als der Begriff auf Deutsch verwendet wird, insbesondere von kleinen Fischereien, kleinen Küstennahen Fischereien, gefährdet sein könnte. Das ist aber sehr abhängig, je nachdem, wo wir da auf dem Globus schauen. Gleichzeitig hat die Ozeanversauerung eben auch negative Auswirkungen auf Korallenriffe, die für viele Communities in Küstenregionen eine wichtige ökonomische Bedeutung haben. Und sozioökonomische Faktoren spielen beispielsweise eben auch eine Rolle für die mentale Gesundheit, im Sinne von Einkommenssicherheit beispielsweise. Also hier das auch ein Gesundheitsrisiko, was potenziell mit der Ozeanversauerung verbunden ist.
Wir haben noch als Thema Süßwasser, gerade auch Trinkwasser ist ja immer wieder in den Medien, das kennen wir mittlerweile auch aus Deutschland, dass es Beschränkungen gibt zur Süßwasserentnahme in Hitzesommern. Was für gesundheitliche Auswirkungen können Süßwasserveränderungen haben?
Also wichtig erstmal festzustellen, dass Wasserknappheit bereits jetzt einen großen Teil der globalen landwirtschaftlich genutzten Gebiete regelmäßig betrifft und die Nahrungsmittelproduktion gefährdet, was in Zukunft droht eben weiter zuzunehmen. Und gleichzeitig kann Wasserunsicherheit, wenn also keine regelmäßige Versorgung mit hinreichend Wasser gewährleistet ist oder permanente Unsicherheit in Bezug darauf besteht, werde ich morgen, übermorgen noch genug Wasser haben, auch mit psychischen Problemen und Belastungen einhergehen kann. Insbesondere für Personen, die dafür verantwortlich sind, den Haushalt mit Wasser zu versorgen, was eben vielerorts Frauen sind. Und da gibt es Studien, die gezeigt haben, dass Wasserunsicherheit mit psychosozialem Stress verbunden ist.
Süßwasser brauchen wir ja auch in unserem Alltag für alle möglichen Sachen. Also zum Beispiel auch die Hygiene hängt damit ja zusammen. Es gibt dann noch den Bereich vom Ozonabbau, das wir vielleicht besser kennen, einfach als Ozonloch, so wie wir das nennen im Alltagsgebrauch. Und da wissen wir ja auch, dass es mit Hautkrebs einhergeht oder einem erhöhten Risiko für Hautkrebs. Und der letzte Bereich, zu dem ich dich noch fragen will, Oskar, ist die Aerosolbelastung. Wie hängt das mit unserer Gesundheit zusammen?
Ja, Luftverschmutzung. Und dazu gehört eben auch die Belastung der Atmosphäre, unserer Atemluft, auch mit Aerosolen. Zum Beispiel Feinstaub, hier ein ganz wichtiges Beispiel, ist eben ein ganz wesentlicher, umweltbedingter, gesundheitlicher Risikofaktor, wenn man dem ausgesetzt ist. Und die Exposition gegenüber Luftverschmutzung ist weltweit für mehr als 8 Millionen vorzeitige Todesfälle jedes Jahr verantwortlich. Beispielsweise durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch neurodegenerative Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Schlaganfall und trägt eben auch zu Krebserkrankungen bei. Und ganz interessant, es gibt immer mehr Studien, die auch zeigen, dass wenn ich Feinstaubbelastung ausgesetzt bin, dass das auch mein Risiko für Depressionen, andere psychische Erkrankungen erhöht, was etwas ist, was, glaube ich, bisher noch nicht so wirklich viel diskutiert wurde.
Ich glaube, es wird auf jeden Fall sehr deutlich, wie sehr diese Bereiche unsere Gesundheit beeinträchtigen und damit auch, wie wichtig Prävention auf der anderen Seite ja ist. Auch wenn es jetzt nur ein paar Beispiele waren, wer da tiefer einsteigen will, wir verlinken natürlich deinen Artikel, in dem das alles ganz viel ausführlicher zu finden ist. Und da wird dann auch nochmal drauf eingegangen, wie sehr die Belastungsgrenzen miteinander verknüpft sind, also auch die Wechselwirkungen zwischen den Bereichen, die für unsere Gesundheit wiederum relevant sind. Danke dir, Oskar, für deine Erklärung und für deinen Besuch.
Danke dir.
Ja, Hanna, wir hatten uns ja wirklich für diese Staffel vorgenommen, dass wir den Blick eben nicht nur auf die Klimakrise werfen, sondern auch ganz viel mehr die anderen planetaren Belastungsgrenzen im Blick haben. Und ehrlich gesagt, ich bin selber total beeindruckt über diese Wechselwirkung, über die Komplexität. Oh ja, und ich freue mich deswegen drauf, dass wir das Thema in den nächsten Folgen ja immer wieder vertiefen werden und uns unter verschiedenen Perspektiven das einfach nochmal anschauen können.
Ja, mir schwirrt auf jeden Fall auch der Kopf und ich bin ganz schön froh, dass wir noch weitere Episoden haben, in denen wir da ein bisschen Ordnung reinbringen können. Für jetzt nehme ich vor allem aber auch erstmal mit, dass es auch ganz einfache Sachen gibt, mit denen man diese Komplexität auch angehen kann. Also sowas wie die Frage von der eigenen Verbindung zur Natur überprüfen, was ja Kim zum Schluss als Tipp gegeben hat. Das klingt für mich wie ein sehr machbarer erster Schritt, der dann, glaube ich, auch ganz schön wirkungsvoll sein kann in Bezug auf ganz viele von den angesprochenen Themen. Also vielleicht müssen wir nicht alle Themen auf einmal im Kopf haben und müssen nicht uns mit allem gleich auskennen, sondern können erstmal mit dem Schritt anfangen und dann ergibt sich vielleicht auch vieles weitere schon. Und genau darum geht's ja auch in der nächsten Episode.
Ja, da haben wir nämlich unter anderem Dominik Eulberg zu Gast, Biologe und Techno-DJ, mit dem wir auch ganz konkret nochmal darüber sprechen wollen, wie ist denn eigentlich so unser Verhältnis zur Natur? Ja, was schwirrt denn da so eigentlich so direkt um uns herum? Wie können wir genau das schützen? Und auch einfach über das Staunen, über die Wunder der Natur. Ich freue mich da schon sehr drauf.
Ja, und ins Staunen kommen, das wünschen wir uns natürlich auch für viele andere. Also teilt diesen Podcast gerne, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns darüber und das kann auch ein erster Schritt sein, um ins Handeln zu kommen und Zukunft zu gestalten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.